Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer achten und letzten Sendung aus der Reihe »Wo München fair ist«. Mit dieser Sendereihe wollen wir den fairen Handel ins Bewusstsein der VerbraucherInnen rücken. Dabei schauen wir nicht nur auf München, sondern auch über den Münchner Tellerrand hinaus, auf das Umland, auf die Metropolregion München und natürlich noch darüber hinaus auf den globalen Süden, von wo die meisten fair gehandelten Produkte kommen. Heute haben wir vier Themen vorbereitet. Mit Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz sprechen wir über die Diskussion um das europäische Lieferkettengesetz. Wir hören die Rede von Alexander von Nari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern im Bayerischen Landtag. Dort wurde dem Netzwerk der Europapreis der SPD-Landtagsfraktion verliehen. Wir stellen die faire europäische Metropolregion München, den Fairtrade-Landkreis München und die Fairtrade-Town München vor. Dazu hören wir den Geschäftsführer des Vereins Europäische Metropolregion München, Wolfgang Wittmann, Jolanta Wrobel von der Fairtrade-Stadt Unterschleißheim und aktiv im Fairtrade-Landkreis, sowie Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen und Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town München. Zum Schluss schauen wir auf ein spannendes Projekt in Burundi, das uns Thomas Heuer, Vorstand der Fairtrade-Genossenschaft Weltpartner, vorstellt. Er zeigt Entwicklungsschritte im fairen Handel auf, die wichtig werden könnten. Von zunächst nur fair über fair und bio hin zu einem ökosozialen Mikro-Agro-Forstsystem. In der EU wird gerade über ein europäisches Lieferkettengesetz gestritten. Die EU will Unternehmen zum Schutz von Menschenrechten und der Umwelt in ihren Wertschöpfungsketten verpflichten. Offen ist jedoch, wie wirksam das Lieferkettengesetz ausfallen wird. Die EU-Kommission hat bereits Ende Februar einen Gesetzentwurf vorgelegt. Damit ist es natürlich nicht getan. Im Frühjahr 2023 wird sich das Europaparlament damit beschäftigen und Stellung beziehen. Und der zuständige EU-Ministerrat für Wettbewerbsfähigkeit hat sich am 1. Dezember auf eine Position geeinigt, die zwar über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehe, sagt die Initiative Lieferkettengesetz, aber dennoch zahlreiche Schlupflöcher enthalte. Mehrere EU-Regierungen, darunter Deutschland, versuchten das Vorhaben abzuschwächen, moniert die Initiative. Dagegen protestierten am 6. Dezember in Berlin AktivistInnen der Initiative und überreichten eine an Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtete Petition mit über 90.000 Unterschriften. Über den Stand der Dinge beim EU-Lieferkettengesetz haben wir mit Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz gesprochen. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von ca. 130 Organisationen, darunter Amnesty, Brot für die Welt, Bund für Umwelt und Naturschutz, DGB, Greenpeace, Oxfam und Verdi. Zunächst wollten wir von Michelle Trimborn wissen, warum es ein europäisches Lieferkettengesetz braucht.
Also ich würde sagen, die einfachste Antwort darauf ist, damit europäische Unternehmen nicht mehr auf Kosten von Umwelt und Menschenrechten Geschäfte machen und zum Beispiel von Kinderarbeit oder Umweltzerstörung profitieren. Ein bisschen konkreter kann man sagen, das deutsche Gesetz, was ja jetzt im Januar in Kraft tritt, war ein wichtiger Schritt und hat vor allem gezeigt, der Schutz von Menschenrechten und Umwelt in Lieferketten ist möglich. Aber es gab eben auch viel Druck, vor allem von Wirtschaftsseite, von Arbeitgeberverbänden, und zum Beispiel das deutsche Gesetz hat viele Lücken, zum Beispiel beim Zugang zu Recht von Betroffenen. Darum braucht man ein europäisches Gesetz, was einfach stärker ist, solche Lücken schließen kann. Außerdem droht bei nationalen Gesetzen immer die Gefahr, dass in Europa so ein unübersichtlicher Flickenteppich von Regelungen entsteht. Dann hat man ein deutsches Gesetz, ein französisches Gesetz, und das ermöglicht es Unternehmen im Zweifel, sich der Verantwortung zu entziehen. Und wir wollen darum gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle, so ein sogenanntes Level Playing Field. Und das fordert auch nicht nur die Zivilgesellschaft, so wie wir, das fordern auch immer mehr Unternehmen.
Können Sie vielleicht ein oder zwei ganz konkrete Beispiele, ganz konkrete Fälle aus dem globalen Süden geben, die zeigen, dass ein solches Gesetz dringend nötig ist?
Ein besonders schlimmes Beispiel, mit dem wir aber eigentlich alle zu tun haben, ist der Abbau von Mica. Das ist das sogenannte Glimmermineral. Das ist zum Beispiel enthalten in Handys, in Haushaltsgeräten, in Autos oder auch in Kosmetik. Und Mica wird vor allem in Indien und Madagaskar abgebaut und dort sind zehntausende Kinder im Bergbau unter schlimmsten ausbeuterischen Bedingungen und sehr gesundheitsschädigenden Bedingungen an diesem Abbau des Minerals beteiligt. Und weil dieses Mineral aber über ganz viele Zwischenhändler verkauft und verarbeitet wird, wird die ganze Verantwortung für diese Kinderarbeit verschleiert und vor allem auch für uns als Konsumenten und Konsumentinnen gar nicht mehr sichtbar und niemand trägt für diese Schäden Verantwortung. Wenn man jetzt ein wirksames, starkes Lieferkettengesetz hat, das in Europa tief in die Lieferketten geht, würde das dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Lieferketten ernsthaft bis an den Anfang nachverfolgen müssen und Maßnahmen gegen diese Menschenrechtsverletzungen ergreifen müssen. Und das würde dann auch dafür sorgen, dass eben wir als Konsumentin, die ja zum Beispiel ausbeuterische Kinderarbeit gar nicht unterstützen wollen, das dann auch nicht mehr unbewusst tun müssen.
Jetzt hat die EU-Kommission ihren Entwurf zu einem europäischen Lieferkettengesetz im Februar vorgestellt. Würde der Entwurf da greifen, bei dem Fall, den Sie eben da geschildert haben, würde da das europäische Lieferkettengesetz greifen, so wie jetzt die EU-Kommission ihren Entwurf entwickelt hat?
Also es kommt natürlich immer auf Detailfragen an, aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Entwurf der EU-Kommission sich dafür ausspricht, dass ein Gesetz für die gesamte Wertschöpfungskette gelten soll und nicht zum Beispiel nur für direkte Zulieferer. Das ist also ein sehr wichtiger Aspekt, der da abgedeckt ist. Trotzdem muss man sagen, dass der Entwurf der EU-Kommission jetzt auch nicht perfekt ist. Es gibt gute Regelungen, wie eben diese Erfassung der ganzen Wertschöpfungskette. Es gibt auch zivilrechtliche Haftungsregelungen, die den Zugang zu Schadensersatz für Betroffene zum Beispiel vereinfacht. Es gibt auch Klimaschutz, der in Ansätzen enthalten ist. Aber trotzdem gibt es viele kritische Punkte. Also zum Beispiel sind sehr, sehr viele Unternehmen auch einfach nicht abgedeckt. Also zum Beispiel kann man eigentlich sagen, dass der Entwurf der EU-Kommission nach aktuellem Stand nur so bis zu 2% der Unternehmen in der EU eigentlich abdecken würde, dass viele Hochrisikosektoren, zum Beispiel das Bauwesen, ausgeschlossen sind. Also der EU-Kommissionsentwurf ist in vielen Stellen besser als zum Beispiel das deutsche Gesetz. Aber es ist jetzt aus unserer Sicht auch kein sehr starker, sehr wirksamer Entwurf.
Wie haben sich denn das EU-Parlament bisher und auch die Mitgliedstaaten der EU zum Lieferkettengesetz geäußert? Der zuständige EU-Ministerrat für Wettbewerbsfähigkeit, der ist da zuständig, hat sich am 1. Dezember damit beschäftigt. Mit welchem Ergebnis denn?
Genau, also am 1. Dezember hat der EU-Ministerrat seine Position zum Lieferkettengesetz beschlossen. Deutschland hat auch für diesen gemeinsamen Entwurf gestimmt. Und auch über diesen Ratsentwurf kann man sagen, dass er sehr wichtige Elemente enthält. Also zum Beispiel, dass europäische Unternehmen Klimapläne erstellen sollen. Auch das, was ich eben schon erwähnt habe, die zivilrechtliche Haftung, die für uns als Initiative Lieferkettengesetz immer sehr wichtig ist, weil sie den Zugang zu Recht für Betroffene einfach sicherstellt. Aber man muss sagen, die Verhandlungen um diesen Ratsbeschluss waren gerade wirklich noch in den Stunden davor sehr, sehr hart. Und es sind viele neue Schlupflöcher für Unternehmen noch in diesen Ratsbeschluss reingekommen. Also zum Beispiel kann man sagen, dass viele risikoreiche Wirtschaftsbereiche, wie zum Beispiel Waffenexporte, komplett im Ratsbeschluss ausgeschlossen sind. Ein ganz wichtiger Aspekt im Ratsbeschluss ist auch, dass Mitgliedstaaten selber entscheiden können, ob sie Sorgfaltspflichten bei Finanzinvestitionen einführen wollen oder nicht. Also das heißt, dass Finanzinstitute, die irgendwo investieren, nicht per se dazu verpflichtet werden, zu überprüfen, ob sie eigentlich in menschenrechtliche Risiken investieren. Und das sollten sie natürlich genauso wie Unternehmen tun müssen. Und hinzu kommt noch, auch wenn ich, wie gesagt, Deutschland hat für diesen gemeinsamen Entwurf gestimmt, hat Deutschland im Nachhinein trotzdem so verlautbaren lassen, dass man sich eigentlich dafür stark machen will, dass trotzdem in das finale Gesetz noch weitere Schlupflöcher für Unternehmen rein sollen, dass es noch weitere Haftungserleichterungen für Unternehmen geben soll.
Da gab es ja auch den Bericht des Nachrichtenmagazins Monitor, der darauf hingewiesen hat, dass Deutschland da versucht, das EU-Lieferkettengesetz aufzuweichen, obwohl sich die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag für ein wirksames, so steht das da drin, europäisches Lieferkettengesetz ausgesprochen hat. Das scheint ja dann nicht mehr so ganz zu stimmen. Was ist da los in der Bundesregierung?
Ja, das wüssten wir manchmal auch gerne. Genau, insbesondere die SPD hat sich ja nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch immer wieder zum Beispiel auf ihrem Debattenkonvent zum Gesetz bekannt. Und wir fordern jetzt eben, dass es nicht nur bei diesen leeren Worten bleibt, sondern dass Taten folgen müssen. Wir haben gerade noch in der vergangenen Woche dem Kanzleramt 90.000 Unterschriften übergeben, die genau nämlich das tun und Bundeskanzler Scholz daran erinnern, endlich zu seinem Wort zu stehen. Für uns ist wichtig, dass ein wirksames Gesetz, denn es geht oft um dieses Wort wirksam, eben nicht am Willen der reichsten und mächtigsten Akteure ausgerichtet sein darf, sondern zum Schutz von Mensch und Umwelt dienen muss. Und unser Gefühl ist, dass die Bundesregierung wieder diese Definition von wirksam in den Mittelpunkt oder ein bisschen neu ausrichten muss, dass sie sich wirklich wieder an Mensch und Umwelt und an den schwächeren Akteuren ausrichtet. Natürlich geht gerade viel in der Welt vor, nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine, das hat alles Auswirkungen. Für uns heißt es aber eher, dass man sich noch stärker mit solchen Themen beschäftigen muss und sie nicht aus den Augen verlieren darf.
Wer blockiert denn da in der Bundesregierung? Ist das, wie man jetzt so oft hört, die FDP? Die FDP blockiert beim Tempolimit, die FDP blockiert beim Klimaschutz, die FDP blockiert bei Steuererhöhungen. Ist das in erster Linie die FDP? Wissen Sie das?
Es ist sicherlich immer wieder auch die FDP, das kann man schon klar sagen. Wenn wir jetzt gerade aber auch uns das EU-Lieferkettengesetz angucken, kann man sagen oder muss man sagen, es sind genauso auch die Abgeordneten der CDU. Es sind im Prinzip damit natürlich Parteien, die per se sich auch auf die Fahnen schreiben, sehr wirtschaftsnah zu sein. Wobei, wie ich das eingangs schon erwähnte, auch immer mehr Unternehmen sich eigentlich für strenge Lieferkettengesetze aussprechen. Also ein Lieferkettengesetz widerspricht nicht den Wirtschaftsinteressen. Aber ja, man kann schon sagen, die Blockiererinnen und Blockierer kommen immer wieder aus denselben Lagern. Ja.
Und Sie haben ja vorher die Rüstungsexporte angesprochen und auch Investitionen in Finanzprodukte, dass die da ausgenommen werden sollen. Kann man das auch so platt sagen? Das ist halt der große Einfluss der Finanzlobby und das ist auch der große Einfluss der Rüstungslobby in der EU, die das, gerade auch angesichts des Ukraine-Kriegs jetzt und alle Welt spricht von Aufrüstung, die das dann durchsetzt?
Sicherlich. Also das ist ein Phänomen, was wir tatsächlich immer wieder sehen, dass sich teilweise in Formulierungen von politischen Parteien in diesen Prozessen immer wieder Formulierungen finden, die fast eins zu eins von Wirtschaftsverbänden, von Arbeitgeberverbänden veröffentlicht werden. Also es gibt ein sehr, sehr starkes Bündnis oft zwischen gewissen Parteien und Arbeitgeberverbänden, wie gesagt, sogar in einem Ausmaß, dass da manchmal geradezu Formulierungen kopiert werden. Und das darf natürlich aus unserer Sicht nicht sein.
Wie geht es denn jetzt weiter? Wann wird jetzt zwischen EU-Parlament, Ministerrat und EU-Kommission über das Lieferkettengesetz verhandelt und dann schließlich auch entschieden?
Also so genau kann man das leider noch gar nicht sagen. Wie gesagt, im Frühjahr rechnen wir mit der Position des Parlaments und dann beginnt der sogenannte Trilog, der Verhandlungsprozess zwischen den drei Institutionen, Parlament, Rat, Kommission. Und dann kommt es schlichtweg auch darauf an, wie schnell sich die Institutionen einigen. Manchmal geht es zügig, manchmal passiert es aber auch, dass dann nochmal zwischen den Institutionen offiziell vermittelt werden muss, weil sie sich nicht einigen. Das kann einige Monate dauern. Insgesamt sagt man immer so, der Gesetzgebungsprozess in der EU dauert mehr oder weniger anderthalb Jahre. Tendenziell, und das ist unsere Erfahrung mit dem aktuellen Prozess, geht dieser Prozess gerade eher langsamer als schneller vonstatten. Also da werden wir noch etwas länger warten müssen. Das wird nicht in der ersten Jahreshälfte 2023 vermutlich passieren.
Soweit Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz. Das EU-Parlament hat angekündigt, sich im kommenden Frühjahr zum EU-Lieferkettengesetz zu positionieren. Anschließend beginnen die als Trilog bezeichneten Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, der EU-Kommission sowie dem Rat. Übrigens, am 1. Januar 2023, also in wenigen Tagen, tritt das deutsche Lieferkettengesetz, genauer gesagt das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, in Kraft. Michelle Trimborn hat es erwähnt und sie hat auch erwähnt, dass das deutsche Lieferkettengesetz nicht an den bisherigen Entwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz heranreicht. Zum Schluss wollten wir deswegen von ihr noch wissen, wo die Stärken und Schwächen des deutschen Lieferkettengesetzes sind.
Zunächst einmal, dass es das Gesetz gibt in Deutschland, ist ein riesiger und wichtiger Schritt. Was erstmal passieren wird ab dem 1. Januar ist, dass das Gesetz zunächst einmal für Unternehmen in Kraft tritt, die mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und erst ab 2024 gilt es dann für Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Das Gesetz ist gut da, wo es vor allem eine präventive Wirkung hat. Zuvor war der Menschenrechtsschutz einfach freiwillig für Unternehmen. Jetzt müssen sich viele Unternehmen erstmals ernsthaft mit Menschenrechten in ihren Lieferketten auseinandersetzen und können so einfach drohende Menschenrechtsverletzungen erkennen und verhindern. Aber das Gesetz ist ein Kompromiss. Die Handschrift der Wirtschaftslobby ist da deutlich zu sehen. Und zum Beispiel der Aspekt, dass das Gesetz in vielen Fällen nicht tief genug in die Lieferkette geht, ist einer unserer großen Kritikpunkte. Viele der Schäden an Mensch und Umwelt entstehen vor allem am Beginn der Lieferkette. Das deutsche Gesetz deckt in vielen Bereichen aber nur direkte Zulieferer ab. Und da können gewisse Menschenrechtsverletzungen auch gar nicht erkannt werden. Außerdem fehlt eine starke zivilrechtliche Haftungsregel, die Betroffene stärkt und Betroffenen sozusagen den Rechtsschutz verbessert und ihnen ermöglicht, sich an Gerichte zu wenden und gegen Unternehmen zu klagen. Und auch was Klimaschutz angeht, hängt das deutsche Gesetz ein bisschen hinterher. Also Unternehmen müssen zum Beispiel nach dem deutschen Gesetz auch sich wenig damit auseinandersetzen, wie sich ihre Geschäfte auf das Klima oder auf Biodiversität auswirken. Und außerdem bleibt aber auch einfach ein bisschen abzuwarten, wie die zuständige Behörde, also das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, diese Sorgfaltspflichten dann auch kontrolliert. So ein neues Gesetz ist ja auch immer ein bisschen Auslegungssache. Man kann also nicht zu 100% sagen, wie alles ausgestaltet wird. Das werden wir uns jetzt auch anschauen müssen. Aber wie gesagt, dennoch ist es einfach wichtig, dass dieses Gesetz endlich am Start ist und dass es nicht mehr nur freiwillige Regelungen zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten gibt.
Ganz kurz noch eine Nachfrage. Wenn jetzt das europäische Lieferkettengesetz kommt, sagen wir mal, das kommt ganz schnell bis Ende nächsten Jahres, heißt das, EU-Gesetz sticht das deutsche Lieferkettengesetz. Das heißt, dann wäre dann auch eine Verstärkung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an der Lieferkette da.
Genau, grundsätzlich wäre das so. Also ein europäisches Gesetz könnte das deutsche Gesetz sozusagen verstärken und die Missstände des deutschen Gesetzes auch ausgleichen. Was man dazu sagen muss, wenn das europäische Gesetz, selbst wenn es zügig kommen würde, wenn es dann kommt, es wird ein paar Jahre dauern, bis es tatsächlich in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Das ist oft so üblich. Es kann also sein, dass auch wenn das Gesetz bis Ende nächsten Jahres beschlossen wird, dass da eine Klausel drinsteht, die zum Beispiel sagt, die Unternehmen oder in den Mitgliedstaaten müssen das erst in 5 oder 7 oder 9 Jahren tatsächlich umsetzen. Das heißt, wir werden so oder so noch länger mit dem deutschen Lieferkettengesetz auf jeden Fall arbeiten müssen.
Das war Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz. Mehr Infos unter lieferkettengesetz.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat am 10. Dezember ihren Europapreis an das Eine-Welt-Netzwerk Bayern verliehen. Bei der Preisverleihung im Landtag betonte die SPD-Landtagsfraktion die Wichtigkeit der Arbeit des Netzwerks. angesichts von immer weiter zunehmenden globalen Krisen. Das vor 23 Jahren gegründete Eine-Welt-Netzwerk Bayern ist ein Zusammenschluss von 213 lokalen Gruppen und Weltläden, die sich besonders für bürgerschaftliches Eine-Welt-Engagement, fairen Handel, globale Solidarität und internationale Friedensarbeit stark machen. Dr. Alexander Fonari aus dem Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks blickte in seiner Dankesrede im Landtag zurück auf die vergangenen 23 Jahre und sprach dabei auch ganz aktuelle Themen in der Eine-Welt-Arbeit an.
In Bayern engagieren sich Zehntausende von Menschen, zumeist ehrenamtlich, an vielen Orten und Eine-Welt-Gruppen, Ausschüssen in Projektunterstützung und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit sowie in über 230 Weltläden. In dieser bayerischen Eine-Welt-Arbeit arbeiten kirchliche und nichtkirchliche Organisationen selbstverständlich zusammen, fairer Handel, globales Lernen, Partnerschaftsprojekte mit Menschen im globalen Süden, kommunale Eine-Welt-Themen oder globale Sozial- und Umweltstandards bei Unternehmen bzw. in der öffentlichen Beschaffung werden partei- und konfessionsübergreifend diskutiert. Gemeinsames Ziel ist eine gerechtere Gestaltung der Globalisierung bzw. die Verbesserung der Lebensbedingungen großer Teile der Weltbevölkerung. Zunehmend hinterfragt wird dabei auch unser eigener Lebensstil und seine Auswirkungen auf das Zusammenleben in der einen Welt. Dieses bürgerschaftliche Eine-Welt-Engagement in Bayern ist ein riesiger Schatz, den es zu bewahren, zu unterstützen, zu würdigen gilt. Dazu soll der heutige Tag beitragen. Dank an die vielen Eine-Welt-Gruppen vor Ort dafür, dass sie sich einsetzend für eine zukunftsfähige Lebensweise und mehr Menschen dafür gewinnen wollen, ihr Denken und Handeln an der Verantwortung für die eine Welt zu orientieren. Sie setzen sich vor Ort in den Kommunen ein, unter anderem in den weit über 200 Fairtrade-Town-Steuerungsgruppen in Bayern. Sie haben mitgeholfen, dass wir in Bayern inzwischen, bisher ohne jede Unterstützung des Bayerischen Kultusministeriums, 300 Fairtrade-Schools haben. Sie bringen faire Städtecafés, faire Städteschokoladen, faire Bälle auf den Weg und sorgen dafür, dass die öffentliche Hand auf kommunaler Ebene ihrer Vorbildfunktion nachkommt. Während bayerische Behörden und Ministerien immer noch etwas Nachholbedarf haben bei der Verwendung fair gehandelter Produkte. Dank an die SPD-Landtagsfraktion, die an dieser Stelle alle paar Jahre ein wenig nachfragt und entsprechende Übersichten einholt. Vielleicht wird ja auch der jährliche entwicklungspolitische Bericht der Staatsregierung künftig solche Themen aufgreifen. Auch werden wir weiterhin ein Kapitel über die Umsetzung des vom Landtag vorgegebenen Rahmens der in einem breiten interfraktionellen Prozess entwickelten entwicklungspolitischen Leitsätze des Landtags vom Februar 2016. Nebenbei bemerkt, wäre prima, wenn der Landtag an diese ehemals interfraktionelle Eine-Welt-Arbeit anknüpfen würde und Anträge nicht deswegen abgelehnt werden, weil sie von der Opposition kommen. Eine-Welt-Akteure fragen sich regelmäßig, in welchen Bereichen können wir noch was nachlegen? Wir beschäftigen uns mit sexy Themen wie Herstellung von Grabsteinen, Gestaltung von Friedhofssatzungen, der Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien in der öffentlichen Beschaffung oder aktuell mit dem EU-Lieferkettengesetz. An dieser Stelle sei erinnert an einen schönen Erfolg 2007. Der interfraktionell getragene Beschluss des Bayerischen Landtags gegen ausbeuterische Kinderarbeit, der, wie uns die damalige Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul zum 10-jährigen Jubiläum des Eine-Welt-Netzwerks Bayern 2009 schriftlich bestätigte, an Weihnachten 2008 sogar die Reform des deutschen Vergaberechts wesentlich beschleunigt hatte. Wir erinnern uns, der bayerische Wirtschaftsminister, also im Bundeskabinett damals, war Michel Gloß. Und der hatte Widerstand geleistet im Bund und dann hat die Heidi gesagt, guck mal hier, deine Bayern haben im Landtag sowas Komisches verabschiedet. Und was die Eine-Welt-Arbeit in Bayern immer wieder bemerkenswert macht, das damals für die Umsetzung des Landtagsbeschlusses federführende bayerische Wirtschaftsministerium hatte in einem so eine Art Begleitbrief an das Bundeswirtschaftsministerium keinen Hehl daraus gemacht, dass es den Beschluss des Landtages für falsch hielt. Dummerweise hat ein Kollege im Bayerischen Landtag, Dr. Martin Runge, diesen Brief auf Umwegen in die Hände bekommen, Der Landtag war nicht amüsiert. Derselbe Referatsleiter fragte uns wenige Jahre später übrigens mit Blick auf unsere Wanderausstellung damals mit dem für ihn irritierenden Titel Entwicklungsland Bayern, die zudem auch von der Bayerischen Staatskanzlei finanziell gefördert worden war, dürfen Sie das? Auch schön, Landtagspräsidentin Barbara Stamm lud uns wenig später mit dieser Wanderausstellung hier in den Landtag ein und griff die Themen wunderschön auf. Von den Anekdoten zurück zu unseren Themen. Zusammen mit den Partnern im globalen Süden fragen wir, was Augenhöhe bedeutet. Verstanden haben wir, im fairen Handel genauso wie in der Partnerschaftsarbeit, dass Spenden oder auch Patenschaften nicht der Königsweg sind, um es vorsichtig zu formulieren. Aber es gilt immer wieder herauszufinden, was das von uns favorisierte Walking Side by Side in der Praxis bedeutet. Eine Weltgruppen machen Bildungsarbeit und wollen insbesondere junge Menschen aufrütteln, selbst aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Wir sprechen von globalem Lernen und haben in Bayern seit 2010 schon 27 eine Weltstationen, dezentrale Anlaufstellen für globales Lernen, auf den Weg gebracht. Im Rahmen globalen Lernens gehören dazu auch die Jüngsten, die beginnen bereits in der Kita. Die 27 eine Weltstationen gestalten zudem jährlich weit über 1000 Schulstunden in Bayern. Dafür beantragen bayerische eine Weltgruppen ehrenamtlich seit vielen Jahren Gelder in erstaunlicher Größenordnung, vor allem beim Bund und bei der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, um Schulunterricht in Bayern zu gestalten. Diese eine Weltstationen sind auch im für Bayern aktuellen Koalitionsvertrag erwähnt. Obwohl wir in Bayern schon auf das Ende der Legislatur blicken, bisher war diese Erwähnung der eine Weltstation im Koalitionsvertrag noch nicht wirklich mit Konsequenzen verbunden. Gedankt hat das bayerische Kultusministerium bisher weder den Gruppen vor Ort noch dem Bund oder gar der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Wenn wir über globales Lernen sprechen und dabei auch Kitas einbeziehen, sei hier erinnert an den US-amerikanischen Storyteller Robert Fulcom, der 1986 ein wunderbares Büchlein veröffentlichte. All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Und dabei, wenn ich jetzt daraus zitiere, denke ich durchaus auch an unsere langjährigen Bemühungen um ein deutsches und jetzt auch europäisches Lieferkettengesetz. Spiel fair. Schlage keine Menschen. Lege Dinge dorthin zurück, wo du sie gefunden hast. Räum auf, wenn du etwas durcheinander bringst. Nimm nichts, was dir nicht gehört. Entschuldige dich, wenn du jemanden verletzt. Da gibt's jetzt noch weitere sympathische Empfehlungen in dem Büchlein wie Take a Nap Every Afternoon und so weiter, aber die lassen wir jetzt mal weg. Manchmal frage ich mich ja doch, wann der Moment kommt, an dem wir das im Kindergarten Gelernte vergessen, beziehungsweise eigentlich ins Gegenteil verkehren. Testfall Krise. In Krisen müssen sich Menschen, aber auch Politik bewähren. Sind oder waren wir in Krisen solidarisch? Haben wir eine gleichberechtigte Teilhabe aller ermöglicht? Blicken wir zurück auf einige Krisen der vergangenen Jahre, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Gesundheitskrise, Covid-19-Pandemie, Klimakrise. Wer leidet am meisten unter den Folgen der Klimakrise? Wer sind die Verursacher? Wenn Menschen im globalen Süden im Vergleich zu uns seit sehr langer Zeit nur einen Bruchteil CO2 verbrauchen, sind die Menschen in Indien, Peru oder Uganda einfach klüger als wir? Oder sind sie einfach nur weniger egoistisch? Feiern wir heute das eine Weltengagement zivilgesellschaftlicher Akteure in Bayern, mischen sich Freude über den Anlass und zugleich Anteilnahme am Schicksal unserer Partnerinnen in der einen Welt. Krieg und Frieden beherrschen die derzeitige Diskussion. Schwer erträgliche Nachrichten und Bilder begegnen uns täglich. Millionen von Menschen auf der Flucht. In Europa. Gleichzeitig eine selten gesehene Welle der Hilfsbereitschaft. Nicht vergessen sollten wir in diesem Zusammenhang Unfrieden und unerträgliche Situationen kennen unsere Partner im globalen Süden seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Aktuell, auch in der Öffentlichkeit, unter anderem der vergessene Krieg im Jemen, der Völkermord in Myanmar oder der mehrfach aufflammende Krieg in unserem bayerischen Partnerland Äthiopien. Diese Problemfelder sind zwar meist weiter weg, aber deswegen nicht weniger menschenverachtend. Wir brauchen also dringend noch viel mehr Menschen, die sich anstecken lassen von den Engagierten, die zu einem besseren Verständnis und einem Miteinander über kulturelle Grenzen beitragen, die Solidarität und Gerechtigkeit nicht als Worthülsen begreifen, die nicht nur ihren Job machen, sondern hinterfragen, die die sinkende Zahl von Geflüchteten im Mittelmeer nicht als Lösung eines Problems verstehen und nicht länger zusehen möchten, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Europa unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen. Wir brauchen dringend noch mehr Menschen, die Strukturen und Lebensweise bei uns überdenken, die für Solidarität im Umgang mit globalen Problemen werben. Blicken wir zurück auf die jüngste Corona-Krise. Wir haben 2020 vor allem an uns gedacht, wenn wir ehrlich sind, und wollten den globalen Süden mit einer kaum gelungenen Spendenaktion, COVAX hieß das damals, abspeisen. Das war aufgrund der Entwicklung neuer Corona-Varianten eventuell nicht besonders klug und das Gegenteil von Solidarität und hoffentlich kein Muster für die nächste weltweite Krise. Hier im Eine-Welt-Ausschuss des Bayerischen Landtags wurde darüber diskutiert und die SPD-Landtagsfraktion hat ebenso wie ein sehr breites Bündnis auch der Zivilgesellschaft damals die Patentfreigabe gefordert. Ob das der richtige Weg ist oder nicht. Heute spüren wir die Folgen des egoistischen Handelns bis hin auf UN-Ebene. Afrikanische Staaten sind bei Abstimmungen bei den Vereinten Nationen sehr skeptisch geworden bei Initiativen des sogenannten Westens. Klima und Energie. Plötzlich bemerken wir, dass wir Fridays for Future vielleicht nicht wirklich zugehört haben und dass das Verschlafen der Energiewende hier auch in Bayern Folgen für Sicherheit und Armut auch hier bei uns hat. Auf globaler Ebene steuern wir mittelfristig auf eine riesige Zahl von Klimaflüchtlingen zu. Sind wir darauf vorbereitet? Agieren wir wieder vor allem egoistisch wie in der Corona-Pandemie? Wir brauchen dringend noch mehr Menschen, die nicht selbstverständlich auf Kosten der Menschen im globalen Süden leben wollen, die sich gemäß Artikel 151 der Bayerischen Verfassung für das Gemeinwohl einsetzen und die an einer gerechteren Globalisierung für alle Menschen mitwirken. Fairer Handel, Solidarität, Gemeinwohl. Manchmal ist es ganz einfach. Die Welt ist gar nicht so kompliziert. Erinnern wir uns öfter an die Basics. All I really need to know, I learned in kindergarten. Vor diesem Hintergrund, die bayerischen Eine-Welt-Gruppen werden sich auch weiterhin einsetzen für gelebte Solidarität, für den Einsatz fürs Gemeinwohl, für fairen Handel, globales Lernen, Partnerschaftsarbeit. Das kann man jetzt auch als Drohung missverstehen. Wir werden die Eine-Welt-Arbeit des Bayerischen Landtags, der bayerischen Staatsregierung weiter kritisch begleiten. Und zum Schluss, vielleicht auch ein bisschen getragen von der Freude über die heutige Auszeichnung, mögen sich viele Menschen ermutigt fühlen, in unterschiedlichen Lebensbereichen sich den heute mit dem Europapreis ausgezeichneten bayerischen Eine-Welt-Akteuren anzuschließen. Dankeschön.
Soweit Dr. Alexander Fonari aus dem Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks am 10. Dezember im Bayerischen Landtag. Die SPD-Landtagsfraktion hat in diesem Jahr ihren Europapreis an das Eine-Welt-Netzwerk Bayern verliehen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Die europäische Metropolregion München umfasst einen Raum von über 6 Millionen Einwohnern, 27 Landkreisen und 6 kreisfreien Städten. Sie reicht von Eichstätt bis Garmisch und von Kaufbeuern bis Altötting. Die Metropolregion wurde am 16. Juli 2021 der Titel Faire Europäische Metropolregion München verliehen. Damit ist München nach Rhein-Ruhr, Frankfurt-Rhein-Main und Nürnberg der vierte Landstrich in Deutschland, der diesen Titel erhält. Und der wird von Fairtrade Deutschland verliehen. Das ist die Organisation, die das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Fairtrade Deutschland verleiht darüber hinaus den Titel Fairtrade Town, Fairtrade Gemeinde, Fairtrade Landkreis, aber auch Fairtrade Uni oder Fairtrade Schule. Alle, die diesen Titel tragen, müssen dabei gewisse Kriterien im Sinne der Förderung des fairen Handels erfüllen. Für die Auszeichnung zur Fairtrade Town muss zum Beispiel eine Kommune einen Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels verabschieden. In einigen lokalen Einzelhandelsgeschäften sowie in Cafés und Restaurants müssen Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Und öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine und Kirchen sollen Informations- und Bildungsaktivitäten zum fairen Handel umsetzen und Produkte aus fairem Handel anbieten. Die Stadt München ist übrigens seit 2013 Fairtrade Town wie viele andere Kommunen in der Metropolregion auch. Was es mit der fairen Metropolregion München alles sonst noch auf sich hat, das haben wir vom Geschäftsführer des Vereins Europäische Metropolregion München, Wolfgang Wittmann, auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg wissen wollen.
Ja, die Metropolregion München ist ja grundsätzlich ein Netzwerk, das unter Stadt und Land vernetzt, als auch zwischen den einzelnen Akteuren aus den Gebietskörperschaften und der Wirtschaft und Wissenschaft. Und unser Netzwerk ist zu verschiedenen Themen unterwegs. Und da gehört auch das Thema regionale Wirtschaftskreisläufe dazu, besser regional. Und als Ergänzung dazu haben wir vor einem Jahr die Zertifizierung angestrebt zur fairen Metropolregion München, um eben über den regionalen Konsum, was nicht möglich ist hier in der Region, zumindest dann hier faire Beschaffung als auch faire Möglichkeiten zu haben, hier Fairtrade-Sachen zu bekommen und die Akteure in der Region zu diesem Thema zu vernetzen.
Was muss man denn machen, um faire Metropolregion zu werden?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss sich natürlich darum kümmern, dass viele Akteure in der Region sich diesem Fairtrade annehmen. Da gehören jetzt nicht nur die einzelnen Kommunen dazu, sondern es gehören auch viel Gastronomie, Hotel, Universitäten, Firmen dazu, die über den Kaffee, den üblichen Fairtrade-Kaffee hinaus, sich engagieren im Fairtrade, in der Beschaffung, in vielen anderen Facetten des Fairtrades. Und da haben wir dann durchaus unseren Multiplikatoreffekt eben eingesetzt, um ja, das auch voranzubringen, als auch zu sammeln, was es denn schon alles gibt. Und das wollen wir auch in Zukunft machen, Ideen aufnehmen, die streuen und hier einfach dieses Thema mehr in die Köpfe zu bringen, um auch Fairtrade voranzubringen in der gesamten Metropolregion München.
Sie haben das Thema faire Beschaffung angesprochen. Das ist ja auch ein interessantes Thema für Kommunen, weil Kommunen, gerade die Stadt München jetzt natürlich, hat schon eine gewaltige Marktmacht, wo sie natürlich auch drauf schauen könnte und sie auch tut, vielleicht noch in zu wenigen Dingen, da ihre Marktmacht auszuspielen und fair gehandelte Produkte einzukaufen. Wie schaut es denn aus mit den ganzen Städten und Gemeinden beim Thema faire Beschaffung? Können Sie da ein bisschen was sagen?
Ja, die vollkommene Transparenz darüber habe ich leider nicht. Wir wollen das Thema verstärkt auch angehen. Ich habe ja gesagt, über den normalen Kaffee und Tee hinaus ist Beschaffung hat ein ganz riesen Potenzial. Und da zu schauen, was gibt es denn schon und was wird gemacht, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hängt natürlich immer auch davon ab, wer da das vorantreibt. Die Fairtrade Towns, die zahlreichen bei uns in der Metropolregion München, denke ich, haben alle das mittlerweile auf dem Schirm, dieses Thema anzugehen. Manche natürlich mit mehr Nachdruck, manche mit weniger Nachdruck. Aber dem wollen wir sicherlich nachgehen, und weil es einfach wirklich ein Potenzial ist, das es wert ist zu heben.
Das heißt, Ihre Aufgabe ist es, zu vernetzen, die Leute zusammenzubringen und schauen, was man vielleicht auch gemeinsam machen kann.
Genau. Es gibt ja diese Vernetzungstreffen schon, aber das im Umgriff der Metropolregion eigentlich nicht. Aber natürlich, wie wir auch in unserer üblichen Arbeit als Metropolregion München hier Vernetzer und Koordinator, Moderator sind und Initiator, wollen wir das auch, dass die Leute sich voneinander was abschauen können und dass man hier wirklich Synergieeffekte und Multiplikatoreffekte nutzt und wir aufsaugen, was gibt es, kommunizieren, als auch uns kann man zutragen, was die Einzelnen machen, und wir kommunizieren es auch wieder. Ich glaube, das ist eine jeweilige Win-Win-Situation für alle Seiten.
Soweit der Geschäftsführer des Vereins Europäische Metropolregion München, Wolfgang Wittmann. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, auch der Landkreis München ist ein Fairtrade-Landkreis und München ist eine sogenannte Fairtrade-Town. Was das alles bedeutet, das haben wir Jolanta Wrobel von der Fairtrade-Stadt Unterschleißheim und aktiv im Fairtrade-Landkreis sowie Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen in München und Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town München gefragt.
Fairtrade-Stadt München ist ausgezeichnet im Jahr 2013. Tatsächlich gibt es die Steuerungsgruppe schon ein Stückchen davor. Da hat man sich ja bemüht, dass die Auszeichnung für München kommt. Und in der Steuerungsgruppe für Fairtrade-Stadt München sind beteiligt zum Beispiel das Nord-Süd-Forum, der Kreis Jugendring, die beiden Kirchen, katholisch und evangelisch, jeweils Weltkirche. Dann aus der Zivilgesellschaft, der Weltladen Feldmoching und auch Verkauf, die Verhandelsorganisation. Und natürlich von der Stadt München das Referat Klima und Umwelt als Vertretung in der Steuerungsgruppe.
Dann vielleicht gleich zum Fairtrade-Landkreis. Wer macht damit? Wer steckt da dahinter?
Ja, der faire Landkreis München wurde 2019 zertifiziert und seitdem vergrößert sich die Familie der Gemeinden und Städte, die auch den Titel jetzt inzwischen haben. Das ist wirklich besonders erfreulich. Landkreis München streckt sich so zwischen Oberschleißheim, Unterschleißheim im Norden bis Sauerlach im Süden, im Osten Kirchheim, Feldkirchen, Aschheim und so weiter. Und immer mehr von diesen Kommunen finden den Fairtrade-Gedanken interessant. Sehr schön ist, dass Nordallianz München, die für die nördliche Kommunen zuständig ist und ein Verband ist für Wirtschaft und hilft den Kommunen nach vorne. Die unternehmen vieles in der Richtung Wirtschaft oder Klimaschutz. Auch fast alle Gemeinden und Städte schon inzwischen zertifiziert sind. Und ich denke, bald werden auch alle zertifiziert sein.
Jetzt haben Sie gesagt, wieder zurück zu München. Seit 2013 ist München Fairtrade-Stadt. Was macht denn so eine Fairtrade-Stadt?
Naja, also München will sich natürlich gerne vernetzen mit den Landkreisen im Umland und mit den Kommunen und mit den Fairhandelsgruppen, um ein größeres Gebiet auch zu erreichen. Aber tatsächlich ist für München ganz wichtig auch die faire Beschaffung, was natürlich hauptsächlich über die Stadtverwaltung geht. Aber da sind wir auf einem guten Weg, denke ich, und da haben wir auch in den letzten Jahren ganz schön viel erreicht.
Ist faire Beschaffung auch ein Thema für den Landkreis?
Ja, wobei ich glaube nicht in so ein, hat nicht, noch nicht so ein Gewicht wie bei der Stadt München. Aber man fängt schon an. Wir wurden später zertifiziert. Der Gedanke ist ein bisschen später in den Landkreis reingekommen. Das merkt man schon langsam in den Verwaltungen vor allem oder in Kommunen, wo die Bürgermeister das Thema irgendwie pushen wollen. Bewegt sich langsam was, aber eigentlich sind die Städte und Gemeinden noch damit beschäftigt, den Bürgern vor allem zu vermitteln, wozu ist der faire Handel gut, warum soll man das unterstützen. Und da, glaube ich, ist der Landkreis München auf sehr, sehr gutem Weg. Immer mehr von den über 300.000 Bewohnern wissen, wozu das ist, was man damit meint.
Also es geht um Vernetzen, es geht um Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann man denn das ganz konkret belegen, was ihr macht? Was sind denn so aktuelle Projekte in München oder im Landkreis?
Also ein großes Projekt, was es aber schon seit sehr vielen Jahren gibt, das ist das Projekt, wo München Kaffee und München Schokolade dahinter stehen. Das ist ein Projekt mit der Ashaninka-Indianer, die da unterstützt werden über den Verkauf von Kaffee und Schokolade. Das könnte ich jetzt als Beispiel so erwähnen. Tatsächlich ist es sonst in München sehr schwierig, so gezielt kleine Projekte ins Leben zu rufen. Mehr geht es eigentlich darum, zu vernetzen und eine größere Fläche aufzubauen.
Wahrscheinlich ist es im Landkreis noch schwieriger, ein gemeinsames Projekt auf den Weg zu bringen mit den ganzen verschiedenen Gemeinden, oder? Oder wie läuft das?
Es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen schwieriger ist, wobei der Landkreis bemüht sich sehr, als so eine Stelle zu sein für Vernetzung. Wir unterstützen alle Kommunen auf dem Weg zu dem Titel und wir unterstützen auch bei Schulungen, bei Treffen, damit das einfacher ist für alle Gemeinden und Städte. Landkreis organisiert auch selbst Aktionen, wie zum Beispiel Vorträge oder im Moment beschäftigen wir uns sehr mit dem Thema Fußbälle oder Sportbälle aus dem fairen Handel und da planen wir, die Kommunen möglichst einzubinden damit das Ganze irgendwie Synergieeffekte zeigen kann.
Soweit Jolanta Robel von der Fairtrade-Stadt Unterschleißheim und aktiv im Fairtrade-Landkreis sowie Monika Pech vom Felbmochinger Weltladen in München und Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town München. Beide haben wir auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg getroffen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Zum Schluss schauen wir noch auf ein wirklich spannendes Projekt in Burundi, das uns Thomas Heuer, Vorstand der Fairtrade-Genossenschaft Weltpartner, vorstellt. Er zeigt Entwicklungsschritte im fairen Handel auf, die sehr wichtig sind. Von zunächst fair geht es über fair und bio hin zu einem ökosozialen Mikro-Agro-Forstsystem. Auf einer Pressekonferenz des Forums Fairer Handel schildert Heuer die Zusammenarbeit von Kaffeekooperativen in Burundi, der Genossenschaft Weltpartner und Naturland bzw. dem Naturlandverband für ökologischen Landbau mit Sitz in Gräfelfing bei München. Diese Akteure sind eine wegweisende Handelspartnerschaft eingegangen. Thomas Heuer, der in diesem Jahr in Burundi war, berichtet.
Wir waren 2014 erstmalig in Burundi aktiv, weil das Land Baden-Württemberg Burundi als Partnerschaftsland auserkoren hat und ein Land, das zu 70% mit den Devisen abhängig ist vom Kaffee, aber keinen Fairtrade-Kaffee bisher auf den Markt gebracht hat, war unser Ziel. Wir haben also den ersten Fairtrade-zertifizierten Container 2014 aus Burundi importiert. Aber wir sind da nicht stehen geblieben, weil wir gesagt haben, es ist ganz klar, für uns muss es weitergehen in einem Land, das eben auch keinen Bioanbau kennt, und wo die Flächen der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern so klein sind, mit 0,5 Hektar im Durchschnitt, dass dort auch eine Schwierigkeit herrscht, tatsächlich von diesen Erträgen auf diesen kleinen Flächen zu leben. Drum haben wir gesagt, wir möchten gerne den Bioanbau fördern, zusammen mit Naturland, auch einem Mitglied eben des Forums Fairer Handel, weil Naturland die Maßgabe hat, in ihren Richtlinien eine Gesamtumstellung der kleinbäuerlichen Betriebe anzustreben und eben ganz stark Mikro-Agroforstsysteme im ökologischen Anbau zu forcieren. Naturland war also unser Partner, als wir dann begonnen haben, 2015 erstmalig den Bioanbau zu forcieren. 2019 gab es dann die erste Kooperative mit ca. 300 Mitgliedern, die den ersten Bio-Kaffee auf den Weg gebracht haben. Und da ist die Frage, wofür Bio? Für uns KonsumentInnen in Deutschland, in Europa, für einen besseren Exportmarkt, unsere PartnerInnen im globalen Süden, hier in Burundi, oder tatsächlich für einen gesunden Anbau zur überwiegenden Eigenversorgung der Kleinbauernfamilien. Die Folge war, dass wir gesagt haben, Bio kann auch im Kaffeebereich und Fairtrade kann im Kaffeebereich in Burundi nicht die Lösung sein. Wie gesagt, ein halbes Hektar Land. Im Vergleich in Lateinamerika haben die Bäuerinnen und Bauern vielleicht 2 bis 3 Hektar Land, was auch extrem wenig ist. Aber man kann von einem halben Hektar Land einfach nicht im Kaffeeanbau leben. Auch wenn die Weltbank das anders sieht, in Burundi setzt sie sich sehr stark ein, dass die kleinen Flächen der Bäuerinnen und Bauern weiter gedüngt werden, weiter der Kaffeeanbau forciert und intensiviert wird. Und damit treiben sie die Familien wirklich in die Abhängigkeit eines Weltmarktpreises, der sehr volatil ist. Und natürlich, sie reduzieren die Chancen auf eine Eigenversorgung der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und Familien. Das ist für uns dramatisch und deswegen sehen wir uns so als kleinen David gegen den großen Goliath, die Weltbank, wenn wir ein System etablieren, das eben heißt Agroforstsysteme in Burundi. Burundi selber ist ein bisschen kleiner als Baden-Württemberg. Es hat ungefähr 13 Millionen Einwohner. Und was dramatisch ist und was jetzt auch nochmals die letzten Jahre sich entwickelt hat, das Land war politisch isoliert durch den Diktator Nkurunziza, der vor 2 Jahren circa gestorben ist. Er hat das Land isoliert und in die absolute Armut getrieben. $260 ist ungefähr das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Burundi. Damit ist es das ärmste Land der Welt. Und damit zeichnet sich natürlich jegliches ökologisch faire und sozial gerechtfertigte Engagement nochmals deutlich mehr aus in Burundi. Wer sind unsere Partnerinnen vor Ort? Das sind 36 Kooperativen im Kooperativenverband. Kokoka, dieser Kaffeekooperativenverband, hat sich zur Maßgabe gesetzt, eben ca. 40% des zukünftigen Marktes in Burundi aufzubauen mit Fairtrade-Kaffee. Aber es ist eben auch ein Verband, der merkt, dass er mit seinen 18 derzeit zertifizierten Fairtrade-Kooperativen nur ungefähr ein Viertel seiner Mengen auf dem Fairtrade-Markt verkaufen kann. Deswegen ist für uns auch das Thema ökologische Landwirtschaft natürlich auch ein Umsatzbringer, eine Erhöhung der Absatzchancen, weil die Nachfrage nach Fair und Bio einfach höher ist als nur nach Fairtrade. diese 18 Kooperativen, die wir auserwählt haben aus dem gesamten 36 dieser Kooperativen, dieses Genossenschaftsverbandes, umfasst ungefähr 11.000 Familien. Und damit kann man schon auch sehen, diese 11.000 Familien, kleinbäuerliche Familien, haben natürlich für uns eine ganz große Reichweite im Vergleich zu 300 oder 700 Bäuerinnen, die vom Kaffeeimport von uns profitieren. Das heißt, wir haben eigentlich eine Umswitchen und sagen, wer profitiert von unserer Arbeit am meisten? Ist es nur durch den Export nach Deutschland zu uns oder ist es tatsächlich durch den Aufbau dieser Agroforstsysteme, die eben ganz stark auf diese Eigenversorgung abzielt? Es gibt sehr viel Regen in Burundi, es ist sehr fruchtbar, aber es ist eben auch nur noch ungefähr 6% der ursprünglichen Waldfläche übrig. Das Land ist geprägt von vielen kahlen Hügeln. Bodenerosion ist das vordrängendste Problem im Land. Und man sieht auch sehr deutlich eben, wie stark das fruchtbare Land einfach weggeschwemmt wird durch den vielen Regen und im Tal landet. Durch das, dass es keine Kopplung, keine Möglichkeiten gibt, durch Bäume, durch Wurzeln, durch verschiedene Maßnahmen die Böden zu halten. Und da wirkt eigentlich so ein einfaches System, das ist ein Schaubild von Naturland, ein einfaches System. Man sieht oben ganz klar die kahlen Flächen, das könnte eben Burundi auch sein, die eben keinerlei Bäume aufweisen, die keine Reihen schaffen, keine Wurzelbildung, keine auch Drainagen, wo das Wasser abfließen kann. Das heißt, ungezügelt kommt mit Regen, große Regenströme ins Tal und reißt damit die ganze fruchtbaren Boden mit ins Tal. Dagegen die Lösung tatsächlich im Agroforstaufbau ist tatsächlich großflächige Schattenbäume im Kaffeeanbau und im generellen Anbau zu platzieren. Es geht darum Reihenbildung, es geht um Wurzelbildung, es geht um Hecken. Alles das, was dazu dient, dieses Land und diese Flächen ja nutzbar zu machen und das Wasser bestmöglich im Management einzusetzen. Nochmal ein paar Beispiele, was Agroforst den Menschen bringt, die es anwenden. Einmal ist es so klar, es erhält die Bodenfruchtbarkeit. Ganz wichtig. Es erhält natürlich auch die Chancen auf eine Biodiversität vom Land. Vor allem die verschiedenen Bäume und Sträucher, die dort gepflanzt werden. Und es ist natürlich auch ein extremer Schutz gegen die Bodenerosion. Und was es eben auch kann, und das ist für uns das Maßgebliche, dass wir sagen, die Agroforstsysteme schaffen eine große Chance auf eine Eigenversorgung der kleinbäuerlichen Familien, die diese anwenden, die in erster Linie eben darauf setzen, sich selbst zu versorgen, vielleicht ihre Nachbarn zu versorgen, etwas nachhaltige Holzwirtschaft zu betreiben, nicht als Brennholz, was sonst so üblich ist, Holz zum Brennholz zu machen, sondern eben für die Holzverwendung im Häuserbau sozusagen, also auch nachhaltig und langfristig. Und das andere ist natürlich, die Cash Crop Kaffee dann wirklich nur an dritter Stelle zu sehen. Das heißt, wirklich Einnahmen zu generieren für den Alltagsbedarf durch den Cash Crop Kaffee. Diversifizierung der Einkommen ist also gegeben, weil natürlich auch Fruchtbäume gepflanzt werden, wie zum Beispiel Papaya oder Mango oder Bananenstauden. Wie hat es ausgesehen 2016, als wir die Situation vor Ort gesehen haben? Damals, es gab kaum Mulchen, also es gab keine geplante Mulchaktivitäten, es gab keine Schattenbäume, das heißt, die Kaffeesträucher waren einfach der Sonne ausgesetzt und es gab in dem Fall eben auch keine Idee, wie man auch Problemen wie der Antestia-Wanze begegnet, die eben sehr stark dort Kaffeesträucher befällt. Dieser Käfer, der spritzt quasi sein Gift beim Essen der Kaffeekirsche am Schluss in die Kaffeekirsche und dann kann er ganze Chargen von Kaffee damit zerstören. Also es gab keinerlei Planung, wie man dem begegnen kann. Bananenstauden und Schattenbäume sind außerhalb der Plantagen gewachsen. Dann sieht man natürlich auch 2018 die ersten Schritte, dass man eine Verbesserung erreicht hat von ursprünglich 0,5 bis 1 Kilo Ertrag pro Kaffeestrauch auf ungefähr das Dreifache, auf 1,5 bis 3 Kilogramm. Wodurch war das möglich? Einmal natürlich durch den ersten Aufbau von kleinen Mikroforst, ja, erstmal Pflanzungen sozusagen, dann natürlich durch Beratung, die findet statt, einmal durch die Hochschule in Bujumbura mit ihrer Partnerorganisation der Hochschule in Rottenburg, aber eben auch durch Naturland, durch unsere PartnerInnen vor Ort, die regelmäßig dort Beratungsleistungen machen. 2022, ich war in Burundi, deswegen ganz frisches Bild, aus 22 sieht man eben ganz anders, wie sich Burundi jetzt und diese Flächen dieser kleinbäuerlichen Strukturen darstellen. Man hat hier also im Vordergrund Kaffee, den man sieht. Am Boden wachsen in der Regel Bohnen und andere Leguminosen. Es wird teilweise Mais angebaut, es wird Maniok angebaut und darüber so die nächste Schicht sozusagen sind dann die Bananenstauden und ganz oben Niembäume, Ficus. Also was bei uns ja als Zimmerpflanze gilt, wird dort riesengroß, sind ganz wichtige Bäume. Und die schaffen nicht nur Schatten, sondern die dienen auch dazu, ganz stark der Nienbaum, um diese Antestia-Wanze zu bekämpfen. Weil daraus wird ein natürliches, ein Bio-Insektizid hergestellt, das eben diese Wanze vertreibt und das seitdem sehr erfolgreich angewandt wird. Und inzwischen sind die Ernteerträge liegen eben schon bei 3 bis 5 Kilo pro Kaffeestrauch. Also man kann sagen, eine Verfünffachung von den ursprünglichen Mengen zur Ausgangssituation. Und das mit einem System, das auf Fair und Bio und Agroforst setzt. Das heißt, damit können wir auch die Bäuerinnen überzeugen, dass sie sagen, ja, wir stellen um und wir machen gerade auch ein Living Income Umfrageprojekt, wo wir eben auch beweisen, dass diese Art Fair Bio und Agroforst eben erfolgreich ist und dass es einfach auch einen Multiplikationseffekt geben kann in Burundi, dass eigentlich das Land verdient hätte, ganz Burundi auf einen Agroforst umzustellen. Am Ende des Tages wollen die Bäuerinnen und Bauern natürlich auch nicht nur sich selber versorgen, sondern sie sagen, wir haben bestimmte Einkommensnotwendigkeiten für unseren täglichen Bedarf und deswegen brauchen wir gesunde Kaffeekirschen, die einen hohen Ertrag bringen, die ökologisch angebaut sind und die eben dann ganz klar auch in der Weiterverarbeitung hier unter der Sonne Burundi sozusagen getrocknet werden, in der Nassverarbeitung dann weiterverarbeitet werden und dann am Schluss ein Cash bringen. Cash auf die Hand. Weniger natürlich als vielleicht, wenn man die Weltbank ihren Rat befolgen würde und den Kaffeeanbau intensiviert, aber dafür Eigenversorgung und dafür für die geringen Mengen einen extrem hohen Preis. Und wenn ich sehe, zurückblickend vor der Zeit dieser hohen Preise, haben wir ungefähr 5 Euro für das Kilo Kaffee dort bezahlt, wo der Weltmarktpreis bei ungefähr 2,20 Euro lag für das Kilo Kaffee. Und das für Bio, Fairtrade und Agroforstanbau. Wir erreichen 700 Kleinbauernfamilien, von denen wir Kaffee importieren und verkauft bekommen. Aber wir erreichen 11.000 Familien mit ungefähr 7 Personen pro Familienhaushalt, die vom Agroforst-System profitieren. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Leistung und eine zukunftsweisende Chance des fairen Handels, das in Zukunft zu tun. Wir werden diesen Agroforst-Ausbau ausbauen und wir werden in Bälde 26.000 Familien in dieses Agroforst-Projekt mit Unterstützung der Landesregierung Baden-Württemberg aufnehmen. Und deswegen glauben wir, das ist wirklich eine Chance für den fairen Handel, ökologisch fair und Agroforst zusammenzubringen.
Soweit Thomas Heuer, Vorstand der Fairtrade-Genossenschaft Weltpartner. Er hat eine Handelspartnerschaft von einer Kaffeekooperative in Burundi, von Weltpartner und dem Naturlandverband vorgestellt, aus der ein Mikro-Agroforst-System entstanden ist, das zum Vorbild im fairen Handel werden könnte. Und damit sind wir am Ende der 8. und letzten Sendung aus unserer Reihe Wo München fair ist angelangt. Alle Sendungen der Reihe und auch noch viele Einzelbeiträge können Sie auf der LoRa-Internetseite lora924.de nachhören. Einfach nach Wo München fair ist suchen. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.